Hallo und herzlich willkommen bei Royal Watch.
Wir nehmen euch mit auf eine spannende und abwechslungsreiche Entdeckungsreise in die Welt des europäischen Hochadels.
Dabei vereinen wir interessante Fakten über die Royals mit aktuellem Klatsch und Tratsch.
Mein Name ist Julia.
Und ich bin Conny. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Folge haben wir euch ja mit einem ziemlichen Cliffhanger zu Diana entlassen. Heute bringen wir dann Licht ins Dunkel und schauen mal, wie es weitergeht. Stand momentan ist, dass die Diana und der Charles eigentlich schon länger getrennt sind. Die Diana hat dann die Idee, durch Dritte ein Buch veröffentlichen zu lassen, um ihre Beliebtheit in der Öffentlichkeit zu wahren und ihre Sicht der Dinge darzulegen. Denn ihrer Ansicht nach ist einzig und allein der Charles an ihrer Ehemisere schuld. Wie wird aber dieses Buch dann schlussendlich realisiert? Sie wird sich ja nicht hingesetzt haben und das Ganze selbst per Hand abgetippt haben.
Nee, hat sie nicht. Und das ist auch ja nochmal ein Hinweis auf das Ende von unserer vorherigen Folge. Da habe ich ja schon so ein bisschen drauf hingedeutet, wie das Ganze dann vonstatten ging. Die Diana möchte, dass das Buch erscheint und die Leute denken, das hat ein unbeteiligter Dritter geschrieben. Und so ist es dann, dass die Diana ihren Vertrauten namens James Coldhurst auserwählt. Der soll Mittelsmann werden zwischen ihr und dem Andrew Morton. Und der Name Andrew Morton ist uns ja schon ein bisschen bekannt. Das ist nämlich der Journalist, der dann letztendlich die Biografie schreiben und veröffentlichen wird. Der James Coldhurst, der führt zahlreiche Interviews mit der Diana und leitet diese dann an seinen guten Bekannten, den Andrew Morton, weiter, welcher dann die Informationen letztendlich verarbeitet. Und für Mortons Verleger ist die ganze Sache natürlich sehr riskant, ein nicht autorisiertes Enthüllungsbuch über die amtierende Princess of Wales zu veröffentlichen und sich natürlich so auch ziemlich sicher mit den Anwälten des Establishments anzulegen, weshalb der für die Diana ihre Aussagen handfeste Beweise verlangt. Die Diana kommt dem Ganzen auch nach und untermauert ihre Behauptung, der Charles habe eine Affäre mit der Camilla durch Liebesbriefe von der Camilla, die sie aus Charles' Aktentasche stiehlt.
Das hört sich ja nach ordentlich Zunder an.
Ja.
Den die Diana ihrem Biografen da liefert. Was passiert denn dann, als das Buch letztendlich veröffentlicht wird?
Das geschieht dann 1992. Das Buch namens Diana, ihre wahre Geschichte wird veröffentlicht und sehr schnell ist klar, dass die Diana die wirkliche Urheberin hinter dem Werk sein muss. Im Buch wird über ihre Suizidversuche, ihre Bulimie und ihre Gefühle des Alleinseins geschrieben. Und das waren Einblicke oder sind Einblicke, die man nur von der Diana selbst bekommen kann zu dem Zeitpunkt. Kurz nach der Veröffentlichung des Buchs bereut Diana diese Veröffentlichung dann auch zuerst. Zu dem Zeitpunkt hat sie sich als beliebteste Repräsentantin des Königshauses, als karitativ engagierte Philanthropin mit zufällig auch noch sehr gutem Kleidergeschmack einen Namen gemacht. Und sie befürchtet jetzt erstmal, dass dieser hart erarbeitete Ruf durch die jetzt veröffentlichten Skandälchen in den Hintergrund rückt. Für ihre Ehe, die sowieso schon im Eimer ist, ist das Buch natürlich auch kein gutes Zeichen. In der Zwischenzeit ist die Trennung von dem Charles, seinem Bruder, dem Prinz Andrew und der Fergie bekannt geworden und die Fergie steigt gesellschaftlich immer weiter ab und genau diese Befürchtung hegt die Diana für sich im Falle einer Scheidung auch.
Da könnte man jetzt natürlich sagen, das muss man sich vorher überlegen, aber wie sind denn dann die wirklichen Reaktionen auf das Buch? Die fallen ja dann ganz anders aus, als die Diana das befürchtet hat.
Genau, also die Boulevardpresse, die zerreißt sich natürlich das Maul darüber, während die seriösen Medien erstmal diskutieren, inwiefern die Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen. Außerdem sehen sie in der Veröffentlichung dieses Buches einen massiven Eingriff in die Privatsphäre der Königsfamilie. Also, dass so ein amtierendes Mitglied der Königsfamilie so aus dem Nähkästchen plaudert, hatte man zu dem Zeitpunkt einfach noch nie erlebt. Außerdem ist vor allem die Yellow Press den restlichen Mitgliedern des Königshauses gegenüber skrupellos. Im Sommer 92 wird eine barbusige Sarah Ferguson in Frankreich heimlich dabei fotografiert, wie sie sich ihre Zehen von einem Finanzberater liebkosen lässt.
Ja, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, also schon sehr kompromittierende Bilder. Im November veröffentlichte Daily Mirror dann einen zweiteiligen Artikel namens Camilla Privat, in dem aus illegal aufgezeichneten Tonbandaufnahmen von Telefonaten zwischen Charles und Camilla zitiert wird. Das Tampongate war ja bereits in der Charles-Folge Thema und wir wissen ja auch, welche Auswirkungen das auf die Camilla hatte. Mhm. Und immer wieder wird gemunkelt, dass die Diana bei der Beschaffung pikanter Details ihre Finger im Spiel haben soll. Bei der Sache mit der Fergie gilt inzwischen als mehr oder weniger bestätigt, dass Diana ihren Aufenthaltsort in Frankreich verraten haben soll.
Ah, okay.
Ja, also schon krass. Also die hat da wohl ziemlich aus dem Nähkästchen geplaudert teilweise.
Ja, hört sich so an, ne?
Ja, und durch diese Kooperation mit den Medien und das Image der betrogenen Ehefrau macht sich die Diana natürlich immer mehr zum Liebling des Volkes. Die Öffentlichkeit hegt also viel Sympathie für die Diana. Vor allem die Gegner der Monarchie werden mal wieder laut und verlangen eine Abschaffung der Krone. Und das ist ja auch das, was du schon bei den Elizabeth-Folgen auch erzählt hast. Also 1992 gilt ja für die Queen als das Annus Horribilis. Die britische Krone steht wirklich am Anfang einer der tiefsten Krisen der 90er Jahre. Die Windsors sind natürlich überhaupt nicht amused und nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Buches treffen sich dann der Charles und die Diana, die zu diesem Zeitpunkt wohl kaum noch direkt miteinander kommunizieren, zu einem Privatgespräch im Kensington Palast und dort beschließen die beiden dann gemeinsam die Trennung, von der die Queen aber erstmal alles andere als begeistert ist, weil das wäre ja dann schon die dritte Scheidung gewesen von ihren Kindern. Zuerst bleibt die einvernehmliche Trennung weiterhin geheim und erst am 9. Dezember 1992 wird die dann offiziell. Eine Scheidung steht aber erstmal nicht zur Debatte. Also das führt dann zu Unglauben im Volk, weil das bedeuten würde, falls der Charles jemals den Thron besteigen sollte, dass die Diana neben ihm trotz der Trennung dann die rechtmäßige Königin gemahlen wäre, obwohl sie ihre Abneigung ihrem Mann gegenüber zu dem Zeitpunkt ja sehr offen zeigt.
Okay. Und ändert sich dann nach der Trennung irgendwas für die Diana und den Charles?
Ja, die Diana möchte sich halt vom Königshaus lösen, wahrscheinlich um sich dann auch finanziell in trockenen Tüchern zu wissen. Und deshalb baut sie ihre karitativen Tätigkeiten immer weiter aus und zeigt sich zum Beispiel recht medienwirksam bei der Mutter Teresa in Kalkutta oder nimmt an Galas für Krebskranke oder Ähnlichem teil. Die Öffentlichkeit fühlt sich emotional an die Diana gebunden, nachdem die ihr Innerstes in der Morton-Biografie preisgegeben hat. Und die Diana macht sich das ganz schlau eigentlich zunutze. Die Regierung unter John Major ist dankbar für die Auswirkungen von Dianas Öffentlichkeitsarbeit. Charles und seine Eltern sind eher beunruhigt. Diana läuft ihm immer weiter den Rang ab, aber es wird nun mal nicht sie König, sondern halt der Charles, der von der Öffentlichkeit aktuell teilweise geächtet wird. Und es ist für das Establishment, also allerhöchste Eisenbahn, der Sache dann doch mal Einhalt zu gebieten.
Genau, und dann kommt das berühmte Interview in der BBC vom damaligen Prinz Charles.
Ja, der Charles setzt sich mit dem Journalisten Jonathan Dimbleby zusammen und fasst Vertrauen zu ihm. Der gewährt ihm Einblicke in seine Tagebücher. Das Interview wird im Juni 1994 ausgestrahlt und ist für circa 14 Millionen Zuschauer sehr aufschlussreich, weil auch der Charles tiefe Einblicke in sein Seelenleben gewährt. An einer Stelle fragt der Dimbleby zum Beispiel recht unverblümt, ob Charles in seiner Ehe immer treu gewesen sei. Darauf antwortet der Charles, ja natürlich, bis unsere Ehe trotz unserer beiderseitigen Bemühen unheilbar zerrüttet war. Für mich bedeutet das, dass die beide bis zu einem gewissen Punkt treu waren und beide dann aber auch Affären hatten. Der Charles mit der Camilla, Diana mit wechselnden Partnern. Die Öffentlichkeit reagiert eher unwirsch. Für sie ist jetzt klar, der Charles hat die Diana betrogen und am schlimmsten ist aber, dass er seine Untreue jetzt auch zugegeben hat.
Was ich dann auch schon wieder total gemein finde irgendwie, weil die Diana hat den Charles ja im Umkehrschluss auch betrogen, aber da, ja gut, ja, finde ich einfach ein bisschen gemein.
Ja, und das habe ich glaube auch schon mal gesagt, ich finde es ja, ich meine, er hat ja immerhin der Camilla dann die Treue gehalten.
Richtig, genau.
Und das war ja auch seine Jugendliebe und wo ja von vornherein klar war, die ist es halt eigentlich. Und bei der Diana war es halt, also ich habe da so einen Artikel gelesen, das waren so viele Männer und da kommen wir jetzt dann auch bald noch drauf. Ich konnte da jetzt gar nicht alle mit aufnehmen, weil das sind, glaube ich, zwischen 1985 und 1995 wären das, glaube ich, 10 bis 15 Männer gewesen.
Ja, krass.
Bei denen ihr eine Affäre nachgesagt wird.
Okay, naja gut, auf der Windsor-Seite ist es aber jetzt mal wieder ein Interview, das total nach hinten losgegangen ist.
Ja.
Und dem Charles, sein Ruf ist jetzt nicht wirklich wiederhergestellt, aber führt dann die Diana ihr Narrativ so weiter?
Ja, also die Diana lebt ihre Affären und Beziehungen inzwischen relativ offen aus. So datet sie zum Beispiel einen pakistanischen Herzchirurgen, den sie sogar heiraten möchte. Ihr Bild in der Öffentlichkeit beginnt aber jetzt langsam doch zu bröckeln, weil jetzt ist dann doch offensichtlich, dass ja wohl auch die Diana in der Ehe mit Charles untreu war. Als dann auch noch ihr ehemaliger Geliebter, der James Hewitt, ein Buch veröffentlicht, in dem er von Dianas Affären während ihrer Ehe berichtet, ist klar, dass auch die Diana sich jetzt keine weiteren außerehelichen Liebschaften erlauben sollte. Sie möchte jetzt ihr Image in der Öffentlichkeit wieder aufpolieren und so wie damals mit den Interviews zur Morton-Biografie erhofft sie sich einen Aufschwung, in dem sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Diesmal tut sie das aber wirklich ganz öffentlich mit dem Journalisten Martin Bashir in einem Gespräch für die BBC eben nochmal. Weltweit 200 Millionen Zuschauer verfolgen im November 1995 gebannt, was sich in ihrem Wohnzimmer im Kensington Palast abspielt. Sie spricht zum Beispiel darüber, was die Krone ihrer Meinung nach tun könnte, um nahbarer zu wirken, dass sie sich als die Königin der Herzen, aber niemals als die Königin dieses Landes sieht. Und sie nimmt erneut Bezug auf Charles' Affäre mit der ikonischen Aussage, die wir beide natürlich auswendig können. Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Ja, und auf die Nachfrage, ob sie denn selbst Affären gehabt habe, antwortet sie, ja, ich habe ihn vergöttert. Ja, ich war verliebt in ihn. Aber ich bin schrecklich enttäuscht worden. Sie sieht den Charles als ungeeignet für den britischen Thron und noch einiges mehr. Diana kennt die Interviewfragen in dem Fall übrigens im Voraus und bereitet sich wochenlang drauf vor. Ihr Styling und ihr Make-up übernimmt sie selbst. Das Ziel des Interviews, nämlich Mitgefühl zu wecken, erreicht sie laut einer Umfrage bei 92% der Zuschauer. Und dass sie ihr Styling und ihr Make-up selber gemacht hat, fand ich an der Stelle auch ganz interessant, weil wenn ich nämlich an das Interview zurückdenke, dann denke ich auch immer dran, was sie anhatte und wie sie da geschminkt war. Mit diesem dunklen Kajal und so.
Genau. Und es sollte schon auch ein bisschen Mitleid erwecken. Also das war jetzt, da war nichts zufällig.
Nee, und da hat sie ja ihren klassischen Diana-Hundeblick schon auch gezielt eingesetzt.
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass ja jetzt dann im Nachhinein rausgekommen ist, dass die BBC da auch ein bisschen beschissen hat und sie da irgendwie mit falschen Beweisen geködert hat, dass die Royal Family irgendwas gegen sie in der Hand hätte oder irgendwas vorhätte. So genau kriege ich das jetzt gerade nicht zusammen. Aber das Interview war doch auch ein bisschen, ist jetzt nicht so ganz auf legalem Wege entstanden.
Ja, was da genau war, da kommen wir tatsächlich später noch drauf. Also da kann ich dir dann noch ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Alles klar. Gut, dann zurück zum Interview. Vermutlich war die Royal Family wieder einmal schockiert.
Da muss ich an der Stelle aber auch sagen, irgendwo auch zu Recht, wenn man jetzt überlegt, dass es sich zu dem Zeitpunkt immer noch um ein aktives und arbeitendes Mitglied der Windsors handelt. Inzwischen ist die Scheidung von Charles und Diana aber echt nur noch eine Frage der Zeit. Sogar der Queen ist es jetzt egal, dass eine Scheidung in diesem Jahrzehnt dann schon die dritte ist und kein gutes Licht auf die Krone wirft. Diana sorgt dafür, dass die Windsors sowieso wie Idioten dastehen. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ist, als sie dann bei der alljährlichen Weihnachtsfeier für die Angestellten der Krone und Charles seine einer persönlichen Assistentin öffentlich vorwirft, mit dem Charles eine Affäre gehabt und ein Kind von ihm abgetrieben zu haben. Mhm. Und das ist dann der Punkt, an dem die Elizabeth den Entschluss fasst, die Ehe der beiden zu beenden, und die Regierung steht dann in dem Fall jetzt auch hinter ihr. Zu dem Zeitpunkt wirkt es einfach nur noch grotesk, dass die Frau mal Königin werden soll. Am 20.12.1995 erhält die Diana einen handgeschriebenen Brief der Queen, die ihr dann diese Entscheidung mitteilt, was dann seinerseits wieder zu einem Nervenzusammenbruch Dianas führt.
Ja gut, aber jetzt mal ganz ehrlich gesagt, was hat sie sich denn jetzt auch anderes vorgestellt? Also man muss ja auch bedenken, dass sehr ähnlich wie es jetzt ihr Sohn macht, er nur noch Giftpfeile abgeschossen hat und irgendwann muss man halt die Reißleine ziehen, würde ich mal behaupten. Ja. Gut, wir sind jetzt am Punkt der Scheidung. Wie lautet denn jetzt die Regelung? Oder die Regelungen für die Scheidung.
Ja, also das war der Diana vorher schon total wichtig. Deswegen wollte sie sich ja auch erst nicht scheiden lassen, weil sie Angst hatte, dass sie da irgendwelche Nachteile davon erhält. Die Diana soll weiterhin im selben Umfang wie zuvor das Sorgerecht für ihre Söhne haben. Also die soll sich weiterhin um die kümmern können, wie sie möchte. Außerdem darf sie ihr Büro behalten und weiterhin im Kensington-Palast wohnen. Das Prädikat Her Royal Highness wird ihr entzogen. Trotzdem darf sie sich weiterhin The Princess of Wales nennen. Also das ist so ein bisschen ähnlich wie die Regelungen für die Sussexes. Der Harry ist ja auch immer noch ein Prince Harry, aber er darf sich ja jetzt nicht mehr Royal Highness nennen. Trotz Scheidung soll die Diana weiterhin Mitglied der Königsfamilie bleiben, was ihr weitere finanzielle Unterstützung ermöglicht. Denn ab sofort soll die Diana eine jährliche Apanage von 400.000 Pfund erhalten. Die Ehe des Prince und der Princess of Wales wird dann am 28. August 96 endgültig geschieden.
Also insgesamt kommt ja die Diana bei der sowieso schon lang antizipierten Scheidung ja dann doch eigentlich noch ganz gut weg. Wie geht's dann für sie weiter? Macht sie so weiter wie bisher?
Also nicht alles bleibt gleich. Am signifikantesten ist, dass die Diana ihre wohltätige Arbeit deutlich reduziert. Das hattest du ja damals in der Charles-Folge auch schon erwähnt. Von den ursprünglich circa 100 Organisationen behält sie nur noch die Schirmherrschaft für 6 Projekte, darunter die Lepra-Mission und die Nationale AIDS-Stiftung. Überraschenderweise nimmt die Scheidung auf die Beziehung oder auf das Verhältnis zwischen Charles und Diana selber einen positiven Einfluss und auch der Diana ihr Privatleben stabilisiert sich. Aus der Zeit stammen jetzt auch diese zahlreichen Foto- und Videoaufnahmen, die die Diana bei ihren karitativen Engagements zeigen. Sie spaziert scheinbar unbehelligt durch ein kurz zuvor von Landminen befreites Feld, was übrigens Jahre später dazu führt, dass nach ihrem Tod 122 Regierungen einen Vertrag unterschreiben, der den Einsatz von Landminen gegen Menschen verbietet. Sie eröffnet das erste britische Zentrum für HIV- und AIDS-Erkrankte und schüttelt ganz nonchalant einem Schwererkrankten die Hand. In der Zeit, in der noch das Allgemeinbild herrscht, HIV sei durch reinen Körperkontakt ansteckend. Und dafür erhält sie dann wiederum sehr viel Anerkennung. Die Diana scheint also endgültig ihre Nische gefunden zu haben. Und auch in Liebesdingen geht es endlich bergauf für Diana. Ihre vielen Affären führen zuerst nie zu ernsthaften Beziehungen. Vielleicht ist sie den Männern zu sehr mit Altlasten behaftet, vielleicht ist für viele ihre Psyche ein K.O.-Kriterium, aber 1997 findet die Diana dann ihr Glück im britischen oder arabischen Harrods-Erben, ach nee, der ist Ägypter, glaub, im ägyptischen Harrods-Erben Dodi Al-Fayed.
Jo, und wie wir jetzt dann auch wissen, währt dieses neu gefundene Glück leider nicht sehr lange.
Ja, leider. Das Medienecho auf die Beziehung ist riesig. Die geschiedene Diana und eben der wahnsinnig reiche Kaufhauserbe, das ist schon eine interessante Kombi. Die beiden gelten schnell als das neue Glamour-Paar und sie werden nahezu dauerhaft von Paparazzi verfolgt, sei es im Hotel, in Restaurants oder auch im Urlaub auf einer Yacht. Ich glaube, die Bilder kennen wir auch alle, wie sie da auf diesem Sprungbrett sitzt mit dem dunklen Badeanzug.
War ja angeblich auch gestellt, also das soll ja auch angeblich, da soll sie ja auch angeblich die Paparazzi informiert haben, dass sie da jetzt zu finden ist.
Ja, genau. Die Diana und der Dodi sind glücklich und es wird gemunkelt, dass bald geheiratet wird, was bedeuten würde, dass die Diana dann ihren Titel Princess of Wales verlieren würde. Die beiden verbringen viel Zeit in Paris, wo der Dodi eine Wohnung hat. So auch am schicksalhaften Abend des 30. August 1997, circa ein Jahr nach der Scheidung von Prinz Charles. Von Fotografen verfolgt, wollen Dodi und Diana ein Abendessen im Hotel Ritz einnehmen. Aufgrund des Medienrummels wird der leitende Sicherheitschef Henri Paul ins Hotel geholt, obwohl er an dem Tag eigentlich dienstfrei hat. Während der Dodi und die Diana zu Abend essen, warten die zwei Leibwächter der beiden gemeinsam mit Henri Paul in der Bar des Hotels. Währenddessen konsumiert der Paul wohl 2 Gläser Alkohol. Kurz nach Mitternacht soll der Henri Paul den Dodi und die Diana in den Mercedes-Benz in Dodis Wohnung bringen. Die Paparazzi folgen dem Auto. Bald artet die Fahrt zu einer Verfolgungsjagd aus. Um 0.25 Uhr prallt der Mercedes in der Unterführung mit sehr hoher Geschwindigkeit gegen einen Tunnelpfeiler. Die verfolgenden Paparazzi treten erst nach dem Unfall am Unfallort ein. Keiner der Insassen ist angeschnallt. Dodi und der Fahrer Henri Paul versterben sofort am Unfallort. Die Diana wird mit Blaulicht ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht, wo sie erst 2 Stunden nach dem Unfall operiert wird. Wenige Stunden nach dem Unfall verstirbt die Diana an ihren schweren inneren Verletzungen und um 4 Uhr morgens wird sie dann offiziell für tot erklärt.
Und dann war die ganze Welt gebannt irgendwie. Also ich habe das ja damals schon live von den Farbe miterlebt und das war eine ganz komische Zeit einfach. Und das war auch das erste Mal, wo ich so wirklich dann auf die Royals eigentlich auch aufmerksam geworden bin. Also ich habe das vorher schon auch durch die Mama mitbekommen, aber da, das war so das erste Ereignis eigentlich, das mich auch oder das mich auch sehr berührt hat, muss ich sagen.
Wie alt warst du da 1997? 11?
11.
Ja, August 97, ja. Da bist du 11 geworden quasi. Genau. Ja, ich war da 5. Also ich habe tatsächlich da nicht so die lebhaften Erinnerungen dran. Ich weiß nur, dass meine Oma da, glaube ich, damals recht schockiert war, weil die war ein ganz großer Diana-Fan. Die mochte die Diana gern und das war ja schon einfach echt ein krass einschneidendes Erlebnis. Und ich erinnere mich nur dran, oder das kriegt man ja auch in so Reportagen und so immer wieder mit, wenn dann so eingeblendet wurde, was das auch für ein Medienecho hervorgerufen
ja,
hat.
Ja, das war Wahnsinn.
Und das war ja anscheinend echt richtig krass, ja.
Das war Wahnsinn einfach nur.
Ja.
Ja, und dann im Endeffekt kamen dann die ganzen Verschwörungstheorien zu ihrem Tod im Nachgang. Das hat, glaube ich, nicht lang gedauert. Und ich habe neulich tatsächlich mal eine Reportage gesehen im ZDF oder in der ARD, irgendwas Öffentlich-Rechtliches auf jeden Fall, wo diese letzte Nacht rekonstruiert wurde.
Mhm.
Und im Endeffekt war es dann tatsächlich einfach nur eine Verkettung unglücklicher Umstände. Sie hatte keinen staatlich finanzierten Personenschutz mehr. Die Alpha jetzt waren mit dem Personenschutz total überfordert und dann hat eins zum anderen geführt und das Ende von dieser Kette war, dass, wie du sagst, keiner angeschnallt war und das hat sie im Endeffekt ihr Leben gekostet.
Ja, also das mit den Verschwörungstheorien finde ich auch ziemlich krass und da komme ich auch später noch drauf. Das hat mich auch ein bisschen dran erinnert, wie du letzte Folge von den Verschwörungstheorien rum und rund um der Kate ihre Erkrankung erzählt hast, was die Leute sich da manchmal zusammenspinnen. Das fand ich schon auch echt
Wahnsinn.
Krass. Und auch in meiner Recherche relativ undurchsichtig, weil das dann manchmal so wirr ist, dass man dem Ganzen so als normal denkender Mensch gar nicht richtig folgen kann.
Wo man sich einfach denkt, gut, aber das haben ja alle Verschwörungstheorien irgendwie gemeinsam, dass wenn man da ein bisschen logisch drüber nachdenkt, dieses ganze Konstrukt in sich zusammenbricht.
Ja,
wie du sagst, man kann dem manchmal gar nicht so wirklich folgen.
Ja. Deswegen bin ich jetzt dann gleich gespannt, was du dazu sagst, wenn du jetzt da die Reportage auch gesehen hast.
Gut, also die Welt ist im Schockzustand und wie geht's für die Windsors weiter?
Ja, also man muss sich das jetzt mal vorstellen, die 36-jährige Diana, die Stilikone des britischen Königshauses, die Frau, die die Monarchie ins Wanken gebracht hat, die für das Gute in der Welt kämpft, die ist auf tragische Art und Weise verstorben und hinterlässt zwei junge Söhne, den damals 15-jährigen William und den 12-jährigen Harry. Nicht nur die Öffentlichkeit ist schockiert, auch die Königsfamilie, allen voran der Charles. Er informiert seine Söhne und fliegt umgehend mit Dianas Schwester nach Paris, um ihre Leiche zu identifizieren und überführt seine Ex-Frau dann auch nach London, wo bereits Vorbereitungen für die Beisetzung getroffen werden.
Ja, und das war damals dann auch eine Riesendiskussion, kann ich mich erinnern. Ob es jetzt ein Staatsbegräbnis gibt, ob das einfach ein einfaches Begräbnis sein soll. Und dann hat man sich ja schlussendlich darauf geeinigt, dass es kein offizielles Staatsbegräbnis ist, sondern dass anstelle dieser ganzen Staatsoberhäupter berühmte Persönlichkeiten einfach eingeladen werden sollen. Wobei es natürlich auch klar ist, weil sie war ja zu dem Zeitpunkt vom Charles geschieden. Und das wäre natürlich auch ein bisschen übertrieben gewesen, da ein Staatsbegräbnis abzuhalten, wie es die Queen vor 2 Jahren bekommen hat.
Boah, da waren wir doch auch alle froh, als es dann irgendwann mal zu Ende war.
Ja,
das hat man jetzt schon öfter mal.
Das war anstrengend, ja.
Ja. Ja, also wie du sagst, es ist kein Staatsbegräbnis. Die Beerdigung von der Diana findet am 6. September 1997 statt. Es ist eine Trauerfeier nach königlichem Zeremoniell, das einen Trauerzug und einen Gottesdienst beinhaltet. Die Tore des Kensington-Palasts und des Buckingham-Palasts sind aufwendig mit einem riesigen Meer aus Blumen geschmückt. Auf der Diana, ihrem Sarg, liegen 3 Trauerkränze aus weißen Blumen von Dianas Bruder, dem Earl Spencer, und William und Harry. Am St. James's Palace schließen sich dann der Charles, der Prinz Philip, der William, der Harry und der Diana, ihr Bruder, dem Trauerzug an. Und dahinter folgen 500 Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen, für die sich die Diana engagiert hat. Der Sarg passiert den Buckingham Palast, vor dem Mitglieder der königlichen Familie warten. Und da verneigt sich die Queen vor ihrem Sarg, als der vorbeigetragen wird. Das war damals auch recht kontrovers, dass die Queen sich quasi vor jemandem verneigt, weil das macht sie ja nie.
Ja.
Und mehr als 1 Million Menschen säumen die Straßen Londons, Blumen regnen auf den Trauerzug herab. Die Trauerfeier in der Westminster Abbey findet in der Anwesenheit vieler namhafter Persönlichkeiten statt, darunter Margaret Thatcher, Hillary Clinton, Tom Hanks, George Michael und Luciano Pavarotti. Der Elton John singt eine umgetextete Version seines Hits Candle in the Wind und da meine ich mich dran zu erinnern, dass du auch die CD von der Diana ihre Beerdigung hattest, weil du die Version von Candle in the Wind haben wolltest, oder?
Nein, ich wollte die Single, aber die war dann zu dem damaligen Zeitpunkt ausverkauft und es war ja damals noch nicht so. dass man einfach auf Amazon irgendwas bestellen konnte, sondern da muss man noch wirklich in Geschäfte gehen. Und ich habe dann meinen Papa beauftragt, mir die Single mitzubringen. Und der hat es nicht geschafft, weil es eben überall ausverkauft war. Und dann hat er in seiner Not die gesamte Beerdigung gekauft.
Ja, und die war, glaube ich, relativ lang.
Die hatte ich sehr, sehr lange. Die habe ich dann tatsächlich erst weggeschmissen, als wir dann unsere ganzen CDs aussortiert haben, als wir 2020 umgezogen sind.
Das finde ich schade. War das der Umzug, bei dem ich geholfen habe?
Ja, genau.
Conny, warum? Ja. Hättest du mir die gezeigt? Ich hätte sie in Ehren gehalten. Ich hätte sie mitgenommen.
Ja, ich habe mich ja dann auch gnadenlos drüber geärgert. Aber ich habe da einfach nicht nachgedacht. Wir haben die ganzen CD-Regale einfach leer gemacht und haben da überhaupt nicht drauf geguckt, welche CDs
ja.
da...
Aber das verstehe ich auch, wie das halt so ist in so einem Umzugswahn, ja, wo man einfach nur möchte, dass es hinter einem liegt und dann schmeißt man alles weg, was man in dem Moment als unnötig sieht.
Ja. Weil das wäre mal so witzig gewesen, wenn wir damals bei unserer Seminarfahrgemeinschaft, wenn ich da diese CD mitgebracht hätte und wir sie einfach mal angehört hätten.
Da hätte unsere Mitfahrerin sich bedankt.
Aber der Gag wäre es wert gewesen.
Der wäre es wert gewesen, also schade. Vielleicht treibe ich die irgendwann mal noch auf, Conny, und dann kann ich sie dir voller Stolz überreichen.
Und dann treffen wir uns mal und hören sie.
Aber danach ist dann die Laune im Eimer, da können wir nach Hause gehen.
Da können wir nach Hause gehen, ja. Oder wir brauchen wieder Unmengen an Limoncello-Spritzen.
Um das ertragen zu können.
Ja.
Okay, also es geht weiter im Programm. Es endet nicht bei der Version von Elton John für die England's Rose. Der Diana, ihr Bruder, hält eine Trauerrede, in der er auf die Ironie hinweist, die Diana oder Diana ist ja die griechische Jagdgöttin. Seine Schwester wurde am Ende selbst zur Gejagten. Außerdem übt er Kritik an der Presse und an der königlichen Familie. Also, da ist schon ganz schön
eingewiesen. Ja, das war harter Tobak damals.
Ja. Das in der Kirche zu bringen, während da alle anwesend sind, ja. Aber der dachte sich wahrscheinlich auch nach mir die Sinnflut, jetzt ist ja niemand mehr von mir in der Familie. Naja, am selben Tag wird dann die Diana in Anwesenheit von Charles, William und Harry, ihrer Mutter, ihrer Geschwister und ihrer besten Freundin beigesetzt. In den Händen hält sie ein Bild ihrer Kinder und einen Rosenkranz, den sie von Mutter Teresa geschenkt bekommen hat. Ihr Grab befindet sich auf einer kleinen Insel auf dem Anwesen ihrer Familie, Althorp Park. Die Insel befindet sich in einem künstlich angelegten See. Zum See führt ein Pfad, der mit 36 Eichen gesäumt ist, jede symbolisiert ein Lebensjahr Dianas. Und die Entscheidung der Familie Spencer, die Diana an diesem abgeschiedenen und privaten Ort zu beerdigen, erlaubt ihnen auch Privatbesuche am Grab. Also der Diana, ihr Grab ist nicht öffentlich zugänglich.
Genau, richtig. Auch richtig so, weil wenn man dann überlegt, was da für ein Personenkult drum entstanden ist und wie der Personenkult ja auch heute noch weitergeht, kann ich das schon verstehen, weil, wie du sagst, die Söhne, der William und der Harry, oder auch ihr Bruder und vielleicht auch mal der Charles, ich weiß es ja nicht, wollen ja da auch in Ruhe gelassen werden.
Ja, genau.
Ja, genau. Und wie hat damals der Reporter von der BBC gesagt, das waren die letzten Bilder von England's Rose, wie sie auch heute noch genannt wird. Und ja, das war das Ende.
Ja, also der Diana, ihr Leben ist zu Ende, das stimmt. Aber die Umstände ihres Todes und ihre Persönlichkeit im Allgemeinen ziehen auch nach ihrem Tod noch weite Kreise. Zuletzt bis 2021, als ans Licht kommt, dass die Diana sich zu ihrem berühmten Interview mit dem Martin Bashir mehr oder weniger gezwungen sah, da er sie nämlich mit gefälschten Kontoauszügen erpresste,
genau,
die beweisen
sowas
sollten, dass Leute dafür bezahlt werden, über sie auszupacken. Also sie sah sich quasi im Zugzwang. Sie wollte das Bild von sich gerade rücken, weil sie Angst hatte, dass andere Leute gegen Bezahlung eben über sie auspacken. Und außerdem sind schon auch die Umstände ihres Todes bis heute etwas nebulös, da der Vater vom Dodi Al-Fayed, der Mohammed Al-Fayed, bis zu seinem eigenen Tod 2023 der festen Überzeugung ist, sein Sohn und die Diana seien ermordet worden. Selbst der Prinz Harry gesteht ja in seiner Biografie Spare, lange nicht wahrhaben zu wollen, dass seine Mutter wirklich tot ist. Es gibt viele Spekulationen und Verschwörungstheorien, was in der fatalen Nacht im August 97 wirklich passiert ist. Und jetzt kommen wir eben zu diesen Verschwörungstheorien. Ein MI6-Offizier schwört Stein und Bein, dass der Henri Pohl, der Fahrer des Unfallwagens, mit einer Stroboskop-Blitzlichtkanone geblendet worden sei und dadurch in den Brückenpfeiler gekracht sein soll. Laut ihm gab es vom MI6 für den jugoslawischen Präsidenten einen nahezu identischen Attentatsplan gegen den Milosevic. was für ihn bestätigt, dass das MI6 womöglich von der Queen höchst selbst den Auftrag erhalten hat, Diana zu töten. 2004 werden dann neue Untersuchungen zum Tod Dianas aufgenommen, welche aber bald wieder eingestellt werden, da das Wrack des Autos zur Unfallrekonstruktion nicht mehr vollständig vorhanden ist und ohnehin zur Bergung der Passagiere am Unfallort noch aufgeschnitten werden musste. Im selben Jahr zeigt dann ein US-Sender zensierte Bilder der sterbenden Diana, was 2006 nochmal von einer italienischen Zeitschrift getoppt wird, die ein unveröffentlichtes Schwarz-Weiß-Bild von der Diana zeigt, wie sie von dem Notarzt mit Sauerstoff versorgt wird. 2008 urteilt dann eine Untersuchungskommission, dass die Diana und der Dodi ungesetzlich getötet wurden. Der Fahrer des Unfallwagens, der Henri Pohl, hatte zum Unfallzeitpunkt einen Cocktail von 5 Medikamenten im Blut, darunter ein Beruhigungsmittel, ein Antidepressivum und ein Mittel zur Behandlung von Alkoholismus. Außerdem liegt sein Blutalkoholwert zum Todeszeitpunkt bei 1,8 Promille. Dementsprechend wird eine grobe Pflichtverletzung Pohls festgestellt. Eine Strafverfolgung der beteiligten Paparazzi wird ausgeschlossen, da es nicht möglich ist, Ausländer für eine im Ausland begangene Tat vor ein britisches Gericht zu stellen. Der Diana, ihre Söhne nehmen diesen Urteilsspruch vorbehaltlos an und bedanken sich beim beteiligten Richter und der Jury für ihre Arbeit, wohingegen Dodi sein Vater weiter an den Mord glaubt und eine Anerkennung des Urteils erst später schriftlich durch seine Rechtsberater einräumt. Außerdem kommen immer wieder Gerüchte auf, die Diana wäre zum Todeszeitpunkt schwanger gewesen. Das bestätigt sich aber durch keine Untersuchung und gilt dementsprechend als unhaltbar.
Ja, und es gibt doch auch die Verschwörungstheorie, dass es der Prinz Philipp war, dass der Prinz Philipp diesen Mord in Auftrag gegeben hat und was weiß ich alles. Was soll man dazu noch sagen? Wie gesagt, ich weiß das ja damals auch noch, was das für eine Welle geschlagen hat und dass man das irgendwie so nicht ganz wahrhaben wollte. Und in diesem Zuge kann ich auch verstehen, dass sich da manche dann an diese ganzen Theorien geklammert haben, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es war einfach eine Verkettung ganz, ganz unglücklicher Zustände und sowas passiert einfach.
Ja, also ich meine, man muss mal überlegen, der Sicherheitschef von dem Ritz, dieser Henri Pohl, der sie da gefahren hat, der war auf 5 verschiedenen Drogen und unter Alkoholeinfluss. Wenn man überlegt, dass man ja bei manchen Hustensäften schon nicht Auto fahren soll.
Ja.
Der hatte einfach sau viel Intus und das war einfach wahnsinnig unverantwortlich, sich dann noch hinter Steuer zu setzen. Genau. Dann hatten wir das zweite Thema, dass sie nicht mal angeschnallt waren und der ist ja anscheinend auch viel, viel, viel zu schnell gefahren. Also ja, es ist schlimm und ich kann mir das vorstellen, dass man vor allem als nahestehende Person, wie jetzt zum Beispiel als ein Harry oder so, das nicht wahrhaben will. Und der war ja zu dem Zeitpunkt auch noch sau jung, als das alles passiert ist. Aber wenn man das Ganze mal nüchtern betrachtet und sich die ganzen Punkte genau anschaut, dann erscheint es mir relativ unwahrscheinlich, dass eine Diana durch ein Attentat ihrer Schwiegereltern ums Leben gekommen ist.
Das glaube ich tatsächlich auch.
Ja.
Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Und gut, der Mohammed Al-Fayed hat natürlich dann die Gerüchte auch immer wieder befeuert. Gut, er wollte es wahrscheinlich auch nicht wahrhaben. Wenn ein Kind stirbt, ist das natürlich tragisch und wahrscheinlich kommt man da sein ganzes Leben nicht drüber hinweg. Aber in letzter Konsequenz war es einfach ein ganz, ganz großes Unglück.
Und man will ja auch immer einen Schuldigen. Also glaube ich, als betroffene Person will man ja auch irgendwie einen Schuldigen benennen können, auf den man seinen ganzen Hass und seine Trauer projizieren kann. Und wenn der selber tot ist, dann will man vielleicht jemand anders. Und deswegen war das für ihn halt dieses große Feindbild der Paparazzi, die Diana und den Dodi in den Tod getrieben haben.
Ja, das kommt übrigens auch in dieser Dokumentation vor, beziehungsweise in dieser Reportage, wovon ich vorhin schon erzählt habe.
Ja.
Es gibt auch Videoaufnahmen, wo man sieht, dass Henri Pohl auch immer wieder rausgeht und die Paparazzi anstachelt. Und das macht er, glaube ich, 2 oder 3 Mal, soweit ich mich da erinnern kann. Und die waren dann natürlich da auch schon ganz, ganz heiß drauf, da irgendwelche Fotos zu bekommen, eben durch diese gezielten Provokationen. Und es war wohl auch so, dass die einen Tipp eben von der Diana und vom Dodi bekommen haben, dass sie eben nach Paris kommen, weil das war ja gar nicht geplant. Die wollten ja eigentlich nach London zurückfliegen und haben sich dann in letzter Sekunde dazu entschieden, nochmal nach Paris zu fliegen. Und da wusste auch keiner Bescheid. Also in dem Hotel wusste keiner Bescheid. Die Sicherheitskräfte waren nicht informiert. Und es war alles einfach ein riesen Tohuwabohu und mit schlechtem Ausgang dann einfach.
Ja, traurig.
Ja, aber die Diana spielt ja nach wie vor eine große Rolle in der Geschichte, sage ich mal, in der Zeitgeschichte, in der näheren Zeitgeschichte der Windsors und ist auch immer noch sehr präsent in den Köpfen von vielen Menschen und Bewunderern.
3 Monate nach ihrem Tod veröffentlichen Andrew Morton und Michael O'Mara ein Buch mit dem Titel Diana, ihre wahre Geschichte in ihren eigenen Worten. Das enthält dann eine vollständige Abschrift der Tonbandinterviews von 91 und 92, die eben diese Grundlage für die Morton-Biografie sind. Auch in die Filmwelt hält Dianas Leben und Wirken auf vielfache Weise Einzug, beginnend mit einer deutschen dokumentarischen Produktion mit dem Titel The Biographer. Es gibt natürlich zahlreiche Dokumentationen mit originalem Film- und Audiomaterial. Das erste Werk ist hier nur der Anfang. Eine erste nennenswerte Verfilmung über das Leben Dianas mit einer Schauspielerin in der Hauptrolle erscheint 2013 unter dem Titel Diana mit der Naomi Watts in der Hauptrolle. Der Film behandelt die letzten beiden Lebensjahre Dianas bis zu ihrem Tod und erhält teilweise wirklich vernichtende Kritiken.
Ganz schlechter Film. Ich habe den gesehen, ja.
Natürlich hast du den gesehen.
Natürlich, ich habe alles gesehen.
Hast du auch den Spencer gesehen?
Ja.
Okay, dann kannst du das ja jetzt gleich vergleichen, weil nämlich ein weiterer Vielspielfilm ist ja der Spencer mit der Kristen Stewart dann in der Hauptrolle und der ist ja erst aus dem Jahr 2021, also noch relativ jung. Und der Film klammert ja anscheinend der Diana ihren Tod aus und erhält auch deutlich bessere Kritiken.
Ja, aber es ist auch ein ganz, ganz seltsamer Film. Das ist eher so ein Kammerspiel. Da geht es um Weihnachten in Sandringham. Aha. Und also das ist jetzt nicht so, ja, wie man sich so einen Film eigentlich vorstellt. Also der ist jetzt auch nicht unbedingt mit der Queen zu vergleichen, mit dem Film über die Königin. Also ich fand ihn auch ein bisschen komisch. Also es wird immer versucht, da dieses Innenleben von der Diana zu beleuchten. Und sie streiten eigentlich nur die ganze Zeit. Also fand ihn auch komisch. Also Spencer, ja, tatsächlich. Spencer fand ich jetzt nicht so toll.
Und der Diana mit der Naomi Watts ist aber noch schlimmer, oder wie?
Ja, das ist halt so schmalzig. Das ist halt eher so eine Liebesgeschichte. Und ja, ich stehe nicht auf so schmalzige Filme irgendwie. Also die haben mir beide nicht besonders gut gefallen. Also das ist jetzt nix, was man mit The Crown vergleichen könnte oder eben auch mit The Queen, mit der Helen Mirren, weil das ist ja zum Beispiel ein richtig guter Film.
Ja, ja, da hat doch die Helen Mirren damals auch einen Oscar dafür bekommen, oder?
Ja, richtig toller Film. Also ich glaube, den habe ich schon 10 oder 15 Mal gesehen, weil den kann man sich einfach immer wieder anschauen und den finde ich einfach richtig gut. Ja, ich mag auch die Helen Mirren.
Ja, ja. Ich meine, die Naomi Watts ist halt Australierin und die Kristen Stewart ist Amerikanerin. Da denke ich mir halt schon, naja, also wenn man jetzt die Diana besetzt, kann man da jetzt nicht eine britische Schauspielerin.
Ja, erstens das und zweitens, also wie gesagt, an den Diana mit der Naomi Watts kann ich mich auch gar nicht mehr so gut erinnern, weil das ist schon ewig her, dass ich den gesehen habe und den habe ich auch nur einmal gesehen. Und auf den Spencer war ich total gespannt und habe mich da total gefreut drauf und habe den dann auch gekauft, weil ich mir gedacht habe, das wird sowas wie die Queen, das man sich immer wieder anschauen kann, aber meinen Geschmack hat es jetzt nicht getroffen.
Also ich glaube, was unser beider Geschmack ja ein bisschen mehr getroffen hat, ist dann die Darstellung von der Diana in unserer schon sehr vielfach zitierten Netflix-Serie The Crown, die ja von 2016 bis 2023 über die Bildschirme dieser Welt flattert. Und hier teilen sich ja die Emma Corrin als junge und die Elizabeth Debicki als ältere Diana dann eben ihre Darstellung in einer relativ chronologischen Aufarbeitung vom Kennenlernen mit Charles bis dann zum Tod in Paris. Und die Aufarbeitung ist ja wahrscheinlich schon noch die akkurateste und die schauspielerischen Leistungen der Darstellerinnen finde ich auch durchaus respektabel. Aber trotzdem muss man hier ja schon auch darauf hinweisen, dass Fakt und Fiktion da sehr nah beieinander liegen teilweise.
Ja. Natürlich, aber das fand ich in den letzten The Crown Staffeln ein bisschen komisch, weil da haben sie sich eher auf die Fiktion versteift und nicht mehr so auf den Fakt. Also ich hatte den Eindruck, dass die ersten Jahre noch geschichtlich relativ gut dargestellt waren, also als es so um die jungen Jahre von der Elizabeth ging und es ist dann immer reißerischer und irgendwie immer abstruser geworden.
Ja, ja, genau. Also ich finde auch, am Anfang war das so ein Ereignis jagt so das nächste und eben sehr chronologisch aufgearbeitet und dann eben so ein bisschen einen Einblick in ja vor allem der Elizabeth, ihr Innenleben. Und dann aber gegen Ende oder gegen die letzten Staffeln, dann zieht sich's auch irgendwie mehr. Also ich fand's dann zwischendrin auch teilweise echt relativ langatmig, wo ich mir dann dachte, naja, also so ewig lang hätten wir das jetzt auch nicht ziehen müssen. Und dann halt eben schon viel, das könnte jetzt sein, aber ob das wirklich so war, weiß man jetzt halt nicht so.
Ja. Aber da können wir ja jetzt auch gleich mal spoilern auf eine unserer nächsten Folgen. in, weiß ich nicht, mittelfristiger Zukunft, würde ich mal behaupten, wo wir das mal alles ein bisschen unter die Lupe nehmen wollen. Ja, und The Crown, Fakt oder Fiktion, näher beleuchten wollen.
Ja, weil das ist so eine Sache, da werden wir öfter mal von Hörerinnen und Hörern dann dazu gefragt. So, ja, aber ich habe das bei The Crown so und so gesehen, war das dann eigentlich gar nicht so? Und dann korrigieren wir das quasi oder stellen das halt richtig und sagen dann halt immer, naja, The Crown ist halt einfach auch eine Serie und dementsprechend halt auch, ja, eben eine Dramaserie. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, dass man das doch mal so ein bisschen gegenüberstellen könnte. Wir haben das jetzt, finde ich, so im Laufe einiger Folgen immer mal wieder ja herausgearbeitet, was da eben nicht so war, wie es vielleicht in The Crown dargestellt wurde, aber vielleicht mal so die größten Irrtümer oder vielleicht auch die Sachen, die wirklich akkurat und richtig dargestellt wurden, dass wir das mal ein bisschen beleuchten.
Genau, richtig. Also, seid gespannt. Es geht spannend, es geht spannend weiter.
Gut. Und 2024.
2024. folgt uns für mehr Infos. Gut, aber nicht nur im Film und im Fernsehen stolpert man ja über die Lady Di, sondern auch, wenn man Städtetrips nach zum Beispiel London unternimmt.
2004 weiht die Queen zum Beispiel im Londoner Hyde Park einen Gedächtnisbrunnen zu Dianas Ehren ein. Im Sunken Garden des Kensington Palasts enthüllen die inzwischen bereits entfremdeten Brüder William und Harry eine 4 Jahre zuvor in Auftrag gebene Statue ihrer Mutter. Das war 2020, glaube ich, 2021, irgendwie so um den Dreh. Also da war dann bei William und Harry schon Ende, Schicht im Schacht.
Oh, da kann ich dir sogar ein Bild schicken, ein Originalbild. Da waren meine Eltern nämlich schon bei dieser Statue. Ich war da noch nicht, aber die Eltern waren schon mal da. Unsere Außenreporter, stopp, das sind nicht meine Eltern, das sind unsere Royal Watch Außenreporter.
Also die Außenreporter waren da schon, die haben Fotos gemacht, die können wir ja vielleicht auf Insta posten.
Genau, schicke ich dir.
Perfekt. Ja, also das ist ja so eine schon lebensgroße Statue oder sogar überlebensgroß.
Ja, überlebensgroß.
Genau, so eine Bronzestatue oder sowas ist
genau,
es doch, glaube
ich. Genau, mit so Kindern. Es erinnert ein bisschen an den Peter Pan, finde ich.
Stimmt, wie er die Kinder ins Nimmerland entführt. Ja. Vielleicht auch hier der Rattenfänger von Hameln.
Ja.
Aber das ist tatsächlich nicht nur in London ein Ding, sondern auch in Wien kann man seit 2013 eine Gedenkstätte für die Diana besuchen. Und in Paris wird der öffentliche Platz oberhalb des Unfalltunnels 2019 offiziell in Place Diana umbenannt.
Da war ich auch schon.
Echt? Warst du schon?
Ja, ich habe mich auch schon auf dieser, da steht doch über dem Place de Alma, also wo diese Brücke praktisch drunter ist, steht doch eine Replikation von der Flamme von der Freiheitsstatue. Oder war die schon vorher da und die Flamme der Freiheitsstatue ist dann danach gebaut worden? Ich weiß es jetzt nicht genau. Und auf jeden Fall kann man da... haben sich da schon mehrere Leute drauf verewigt, die eben da waren. Und da stehe ich auch drauf.
Conny, du bist eine Weltenbummlerin. Ich war da noch nicht. Ich war auch nicht in Wien.
In Paris.
Ja, ich meine nur, ich war auch nicht in Wien, um mir die Gedenkstätte von der Diana anzuschauen.
Da war ich auch noch nicht, weil ich bisher auch noch gar nicht gewusst habe, dass es in Wien eine Gedenkstätte gibt. Aber wenn ich das jetzt ich weiß, nicht. Muss man da vielleicht doch mal nach Wien.
Ja, weil ich war nämlich definitiv nach 2013 mal in Wien, aber da bin ich damals nicht auf die Idee gekommen, nach einer Gedenkstätte für die Diana zu googeln.
weil Wien irgendwie auch ganz, ja.
Ein bisschen random ist, weil ich hätte gesagt, ja, vielleicht so, ja.
Bringt man jetzt nicht unbedingt mit der Diana in Verbindung.
Nee, also wenn eben London ist klar, Paris ist ja auch irgendwie klar und dann hätte man ja vielleicht denken können, vielleicht irgendwie Saint-Tropez oder so, weil da war es ja, glaube ich, viel im Urlaub, so Nizza die Ecke oder so, aber nee, es ist Wien, ja.
Ja, okay. Nice to know.
Ja, man lernt immer was Neues. Again, what learned. Am 1. Juli 2007 veranstalten der William und der Harry anlässlich ihres 10. Todestags ein Gedenkkonzert zu Ehren Dianas im Londoner Wembley Stadium. Das wäre auch gleichzeitig der 46. Geburtstag Dianas gewesen. 60.000 Besucher sind bei Auftritten von zum Beispiel Elton John, Take That und Nelly Furtado anwesend. Und da erinnere ich mich auch dran, weil da war nämlich der Harry mit seiner Cressida-Freundin, nicht mit der Chelsea, die Meghan war zu dem Zeitpunkt noch lang kein Thema, nein, da war die Cressida dabei. Genau, und der Diana, ihr Modegeschmack ist auch 2023 noch ein Renner, wahrscheinlich auch wegen der sehr akkuraten oder wegen dieses sehr akkuraten Kostümdesigns in The Crown. Das finde ich nämlich bei The Crown immer richtig gut gemacht, dass die sich Kostümen so krass an die Originale halten. Da gibt's jetzt zum Beispiel dann dieses Revenge-Dress, das sie dann trägt, als dann öffentlich wird, dass sie und der Charles sich scheiden lassen. Und es gibt auch einen ganz berühmten roten Pullover, der ganz viele weiße Schafe drauf hat und ein schwarzes Schaf. Genau, den trägt sie 1981 und der wird tatsächlich 23 für 1,1 Millionen Dollar versteigert.
Ja, nicht schlecht.
Also Schnäppchen, Conny. Ja. Wenn dann mal endlich der Inflationsausgleich kommt, dann gleich zuschlagen. Und abschließend kann man nur sagen, der Diana, ihr Erbe, zieht sich durch viele Lebensbereiche und wenn man die Augen offen hält, bekommt man immer wieder und überall Einblicke in ihr Leben und Wirken, das zugegebenermaßen schon sehr interessant ist und war. Und in gewisser Weise ist sie vielleicht schon auch das, was sie sich immer gewünscht hat, nämlich unsterblich zu sein.
Ja, das wurde ja damals auch schon gesagt, als eben die Todesnachricht kam und dann die Berichterstattung losging. Da wurde das ja schon gesagt, dass sie niemals vergessen sein wird und dass sie ja so eine Art Ikone ist.
Und das genau ist das ist auch eingetreten.
Ja, und genau das ist auch eingetreten, finde ich.
Also ich glaube, wenn man heutzutage, und das kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Altersgruppen drauf an, aber wenn man mal so rumfragen würde, so nenn mir ein Schlagwort zur britischen Krone, dass da schon noch viele sagen Lady Di.
Glaube ich auch, ja.
Oder Diana oder so, genau. Also das hatte schon einen richtig krassen Einfluss. Und wenn man sich so diese ganz frühen Aufnahmen von ihr anschaut, bei denen sie noch dieses schüchterne junge Mädchen war, da kann man sich das irgendwie gar nicht so vorstellen. Aber ja, sie hat schon in ihrem leider recht kurzen Leben einiges durchgemacht. Es war bestimmt nicht immer einfach. Sie hat bestimmt auch vieles nicht richtig gemacht. Aber ja, trotzdem war sie ja für ihre Söhne eine liebende Mutter und hat in deren Leben auf jeden Fall eine große Lücke hinterlassen.
Auf jeden Fall. Und im Leben vom Harry ja eine sehr, sehr große Lücke. Ich glaube, der William hat es alles besser verarbeitet und weggesteckt. Ja. Aber man muss halt auch sagen, das Bild hat sich auch gewandelt. Also sie ist jetzt mittlerweile, finde ich, nicht mehr diese unantastbare Heilige, wie das noch vor 10 Jahren war oder auch kurz nach ihrem Tod, sondern man ist sich jetzt doch eher auch bewusst, dass sie durchaus ihre Ecken und Kanten hatte und dass sie auch mit Schuld am Scheitern der Ehe war.
Ja, also auf jeden Fall ist es halt einfach so, man muss dem Charles das zugutehalten, der ist immer noch mit der Camilla zusammen und die sind ja inzwischen schon 20 Jahre verheiratet, sind's doch jetzt, glaube ich, oder?
Ich glaube auch, ja, 2011 haben die, glaube ich, geheiratet, also schon über 20.
Nee, die haben früher geheiratet, weil 2011 haben ja William und Kate geheiratet.
2001 oder 2005, ich kann jetzt sämtliche Jahreszahlen nennen, ich weiß es einfach gerade nicht. Warte mal,
ich meine, es war 2005 um den Dreh und damit müssten sie ja jetzt so knappe 20 Jahre verheiratet sein.
Ja, und das ist schon auch ein Stück, ne? Also,
ja, voll.
Ja, und das ist es halt einfach. Der Charles hat halt damals 1981 einfach die falsche Frau geheiratet. Und auch wenn man sich das da so als Märchen vorgestellt hat, das war es einfach nicht. Und ich denke, dass das für den Charles nicht einfach war, das war für die Diana nicht einfach und es ist halt einfach. Das ist blöd gelaufen.
Absolut. Und das fasst doch auf jeden Fall gut zusammen. Aber ich sage das ja auch immer wieder, wenn man das Ganze nur auf den Charles schiebt, dann macht man sich's an der Stelle recht einfach.
Richtig, das wird, glaube ich, dieser ganzen Komplexität nicht gerecht.
Ja, genau. Aber deswegen gibt's ja Royal Watch. Royal Watch nimmt
wir ordnen
dessen an,
ein.
Macht zu Charles 3 Folgen, macht zu Diana 2 Folgen. Und wenn jetzt noch Fragen offen sind, dann habt ihr nicht richtig zugehört, Freunde.
Aber nein. Wenn noch Fragen da sind, stellt uns die bitte.
Ja, okay, stimmt.
Ja, wir suchen nämlich noch händeringend nach Fragen für unsere nächste Folge. Und es wäre cool, wenn ihr euch über Instagram beteiligt. Die Leute, die uns persönlich kennen, können uns natürlich auch gerne persönlich anschreiben. Das wäre auf jeden Fall super toll, wenn da noch ein paar Fragen kämen würden.
Ja, ich poste das wieder in unsere Shownotes.
Kämen,
oder kommen würden, Conny?
Ja. Ich bin heute nicht.
Ist in Ordnung. Nein, ich poste das auf jeden Fall nochmal in unsere Shownotes, dass ihr nochmal seht, wo ihr uns erreichen könnt über welche Kanäle. Und dann freuen wir uns auch auf unsere kommende Q&A-Folge.
Yes, ask us anything.
Genau, ask us anything. Aber bevor die kommt, bin ich jetzt erstmal noch gespannt aufs Royal Spotlight.
Ja, da kannst du sehr gespannt sein.
Royal Spotlight.
Also, liebe Julia, die Schlagzeilen der letzten 2 Wochen. Ich lese vor. Geburtstags- und Sorgenkind, dänische Sparfüchse, Prince of Wales trifft die Königin der Drachen, Sussex im Schnee und royale Lehrerkollegin.
Also aus persönlichem Interesse möchte ich jetzt sofort wissen, wer unsere royale Lehrerkollegin ist.
Okay, gut, da muss ich leider auch gestehen, das ist jetzt keine ganz, ganz neue Schlagzeile. Darüber bin ich jetzt in der Recherche fürs heutige Royal Spotlight gestoßen. Aber ich fand es ganz interessant und wollte es deswegen mit aufnehmen. Und zwar die Herzogin Katharina von Kent, ihres Zeichens die Ehefrau von Prinz Edward, einem Enkelsohn vom König George V. und der Königin Mary, hat vor einiger Zeit ein Interview gegeben. In diesem Interview erzählt sie, dass sie vor 20 Jahren auf den Titel Her Royal Highness, also ihre königliche Hoheit, verzichtet hat und sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat. Hm. Um dann trotzdem noch was zu tun zu haben, hat sie über 13 Jahre lang inkognito als Frau Kent an der Wandsbeck Primary School in Hull das Fach Musik unterrichtet. Nur die Schulleitung wusste Bescheid, wer sie ist. Und die Queen habe sie in diesem Vorhaben immer unterstützt. Und in dem Zuge hat sie dann auch gestanden, dass sie eine Vorliebe für Rap besitzt. Und vor allem der Eminem hat es ihr wohl angetan. Also fand ich ganz cool.
Ja, finde ich auch ganz cool. Hört sich auf jeden Fall so an, dass das mal eine Lehrerin aus Leidenschaft war.
Ja, genau. Nicht des Geldes wegen, sondern richtig, richtig aus vollem Herzen heraus.
Ja, und die nicht so wie wir Musik unterrichten muss.
Ja, genau. Wobei ich das mittlerweile ganz gerne mache, muss ich sagen. Also Musik unterrichte ich schon lieber als Kunst.
Ja, ich sehe das zwiegespalten. Mal so. Am Dienstag habe ich Boomwackers gemacht. Das war laut.
Ja, das ist laut. Aber auf jeden Fall, um auf die Herzogin Katharina nochmal zurückzukommen, fand ich eine ganz nette Geschichte. Und ich fände es auch mal cool, wenn wir royale Kollegen bekommen würden.
Hey, das wäre ja mega. Aber sowas findet man halt bei uns an den Schulen nicht. Die unterrichten wahrscheinlich, wenn dann, am Gymnasium oder so.
Wahrscheinlich,
oder auf Schloss Salem oder so.
Wir werden, denke ich, keine. Na was? Was habe ich gesagt? Ich bin heute.
Royalen Lehrerkollegen.
Enkelsohn eines Königs werden wir wahrscheinlich nicht erleben.
Nee.
Schade.
Nicht.
Schade.
Naja. Schade, aber schön für die Katharina of Kent. Ich hoffe, sie war eine gute Lehrerin. Das freut mich auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich wissen, oh Gott, was war es denn nochmal? Also die Sussexes waren im Schnee.
Ja.
Geburtstags- und Sorgenkind. Wer war denn das Geburtstags- und Sorgenkind?
Das ist der allseits geschätzte König Harald V. von Norwegen. Der feierte vor wenigen Tagen am 21. Februar seinen 87. Geburtstag. Und gestern, glaube ich, ist bekannt geworden, dass er in Malaysia in eine Klinik eingeliefert wurde. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass unser König Harald gesundheitliche Probleme hat. Auch Anfang Februar wurde er schon wegen eines Atemwegsinfekts behandelt und musste mehrere Termine absagen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ist er in Malaysia im Krankenhaus? Einfache Antwort, er war im Urlaub.
Mhm.
Und zwecks des Gesundheitszustandes wurde in Norwegen schon drüber spekuliert, ob es der Harald seiner Kollegin der Margarete gleich tut und abdankt, was allerdings von ihm selber, glaube ich, sogar schon verneint worden ist.
Okay. Ja gut, ich meine, die Margarete hat auch mal gesagt, sie bleibt auf dem Thron, bis sie umfällt und hat dann ihre Meinung revidiert.
Das ist richtig.
Also das ist halt, ich finde es schon immer aussagekräftiges Indiz, wenn sie dann im Urlaub plötzlich ins Krankenhaus müssen. Mhm. Also das ist ja immer schon so ein Ding, wo ich mir dann denke, hat er sich irgendwie übernommen? Macht er zu viel für das, was er eigentlich noch kann? Keine Ahnung, ich meine, der Horkon ist doch auch schon über 50, oder?
Ich glaube auch. Ja. Und der hat ja schon jetzt seit längerem auch gesundheitliche Probleme. Der Harald hört man ja immer mal wieder, dass er im Krankenhaus ist, dass er da ein Babychen hat, dass er da was hat. Und ja, ich meine 87, also ich möchte mit 87 nicht mehr arbeiten.
Nee, wir haben da heute auch drüber gesprochen. Meine eine Kollegin meinte zu mir, na, du musst ja auch noch 30 Jahre arbeiten. Dann habe ich gesagt, du, in 30 Jahren bin ich 62. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich muss noch länger arbeiten.
Ja, ich habe es in 30 Jahren schon geschafft, aber trotzdem weiß ich nicht. Das wären lange 30 Jahre irgendwie.
Das ist schon krass. Also Ich sag's ja immer wieder, so Privatier wäre für mich schon auch ein Beruf.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen, also ich hätte jetzt da, und ich glaube, viele Norweger hätten da jetzt kein Problem, wenn der Harald sagen würde, Leute, es reicht mir jetzt, ich lasse es bleiben.
Genau, meiner Gesundheit zuliebe. Und wie war es denn damals beim Papst Franziskus? Den hat man auch schon beim Benedikt, beim Vorgänger. Der war doch auch so krank und ist dann zurückgetreten. Und wenn es jetzt der Papst macht, könnten es die Könige auch machen. Und dann hat er noch ein sehr, sehr langes Leben eigentlich gehabt, für das, dass man ihn schon tot gesagt hatte damals.
Ja, das stimmt. Und ja, 87, das habe ich ja bei der Margrethe auch gesagt. Ich wünsche denen ja allen noch einen schönen, entspannten Lebensabend. Die sollen halt machen.
Ja, und das haben sie sich ja auch verdient. Ich meine, man denkt immer, es ist keine Arbeit und die sitzen da nur in ihren Autos rum und winken ein bisschen fröhlich raus. Aber ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass das schon auch ziemlich anstrengend ist, was die da für ein Pensum absolvieren.
Ja, voll. Und manchmal hat man auch einfach keinen Bock, fröhlich zu winken.
Ja, und auch dieses Ganze in der Öffentlichkeit stehen und man kann keinen privaten Schritt mehr tun, ohne dass da 1000 Kameras um einen rum sind. Also das stelle ich mir schon auch nicht angenehm vor, muss ich sagen.
Nee, also von mir aus kann der Harald abdanken. Fände ich jetzt eigentlich die schönere Lösung, als dass er irgendwann mal tot vom Thron fällt.
Ja, genau. Aber wir wünschen dem König Harald auf jeden Fall trotzdem gute Besserung. Er reiht sich ja damit ein in eine hochkarätige Reihe von kranken Royals momentan. Also da ist irgendwo der Wurm drin momentan. Hat man den Eindruck.
Das stimmt. Vielleicht ist das Problem, dass sie zu spät die Bürgerlichen in ihren Genpool reingelassen haben.
Naja gut, aber 87.
Ja, und die Kate ist ja eine Bürgerliche. Ja. Der Vergleich hinkt.
Stimmt, ja. Stimmt. Ja gut, machen wir mal weiter.
Ich wollte nur witzig sein. Okay, also was war jetzt noch? Die Dänen, das setzen wir ja an Schluss.
Genau.
Dann haben wir noch die Sussexes, die waren im Schnee.
Und der Prince of Wales trifft auf die Königin der Drachen.
Ah, das machen wir als Vorletztes. Also die Sussexes sind im Schnee.
Genau. Unsere lustigen Freunde, die Sussexes, waren in Kanada, um die Invictus Games 2025 zu promoten, die ja in Kanada stattfinden. Ja, der Prinz Harry ist dort Skeleton gefahren und die Meghan stand mal wieder in der Kritik, und zwar diesmal für ihre sündhaft teuren Outfits, die sie da angehabt hat. Und nebenher gab es um den Prinz Harry auch Spekulationen, ob er denn wieder zurück in den Dienst der britischen Krone geht. Verantwortlich dafür ist der Blitzbesuch beim Charles, wo der Harry angeblich das Angebot gemacht hat, wieder fürs Königshaus arbeiten zu wollen, solange der Krankenstand dazu so hoch ist. Und in Kanada hat er dann eben auch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ich liebe meine Familie.
Ja, das Interview habe ich auch gesehen. Ich muss tatsächlich sagen, das Interessanteste daran fand ich, dass der Interviewer der Sohn vom verstorbenen Superman Christopher Reeve ist.
Ja, das wusste ich gar nicht. Schau.
Fun Fact. Ja, also, dass die Meghan, waren das nicht irgendwie $50,000, die sie da hatte oder
ja,
so?
Ja, in dieser ganzen, ich weiß nicht, wie lang es jetzt war, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich glaube, 3-4 Tage. Und dafür hat sie wohl Unmengen an Geld, an Kohle rausgehauen. Unmengen an Kohle verbraten.
Ja, ich meine, es ist ja schön, dass sie sich für die Invictus Games engagieren. Das sagen wir ja auch immer, sie sollen sich ihre Nische suchen und das dann auch machen. Und wenn der Harry das mit den Invictus Games weiterverfolgt, dann soll er das tun. Das mit dem Interview, da dachte ich mir auch schon wieder, wow. Also du warst eine Dreiviertelstunde bei deinem Vater, bist dafür einmal über den Atlantik und wieder zurückgeflogen, hast deine restliche Familie nicht besucht, aber jetzt erzählst du, ich liebe meine Familie und es war mir so wichtig, ihn persönlich zu sehen. Ja.
Also ich glaube ihm das schon, dass ihm das wichtig war. Ich glaube, das wird jedem in der Situation so gehen, aber es ist halt auch einfach ein bisschen heuchlerisch.
Aber es ist schon auch so ein bisschen, wie wenn man halt so einen Besuch bei der buckligen Verwandtschaft abstattet, so nach dem Motto, dem geht's nicht gut, da muss ich jetzt doch mal nach ewigen Zeiten wie mal vorbeigucken. Ah ja, jetzt habe ich ihn gesehen, so schlecht schaut er gar nicht aus. Also ciao.
Ja, guck mal, es wird ja auch gemunkelt, die haben doch ihre neue Homepage vorgestellt. War doch letzte Woche Thema. Und da hat man ja auch über ein Rebranding gemutmaßt, dass das jetzt wieder mehr in die Schiene Königshaus eben laufen soll.
Wahrscheinlich hat er, als er dran war, nachgefragt, du Papa, kann ich jetzt vielleicht mal wieder His Royal Highness verwenden? Ja. Und der Charles hat gesagt, nein. Und dann ist er wieder gegangen.
Genau, ich gehe jetzt nach Sandringham. Ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Ich ertrage es nicht mehr.
Ja, aber ganz kurzer Zwischenbericht. Der Charles hat ja letzte Woche oder was diese Woche auf jeden Fall da vor kurzem ja ein Treffen mit dem
Rishi Sunak,
genau, abgehalten. Und ich finde, das sah eigentlich ganz normal aus.
Echt?
Wie immer.
Ich finde, er hat ganz schön an Gewicht verloren und ich fand jetzt nicht, dass er so spritzig aussah oder aussieht, wie er schon war. Also ich finde, man merkt ihm schon an, dass er krank ist.
Dann haben du und ich unterschiedliche Eindrücke,
ja.
Aber das ist in dem Fall auch in Ordnung, weil hat nicht dein Mann mal gesagt, wir sollen kontroversere Meinungen haben, damit
das
wir
stimmt,
uns ein bisschen mehr
wir,
reiben aneinander?
Ja, genau, dass wir mehr Zunder in die Sache bringen.
Okay, also dann sind wir da jetzt halt unterschiedlicher Meinung.
Okay, sollen wir jetzt noch drüber streiten, oder?
Nee, dafür habe ich keine Energie mehr. Streiten. Ich muss so viel streiten den ganzen Tag. Ich kann das jetzt nicht mehr. Dann gehen wir doch jetzt noch nach Dänemark, oder?
Halt, wir haben den Prince of Wales und die Königin der Drachen vergessen.
Ja, aber die Königin der Drachen ist doch die Margrethe, dachte ich.
Nein.
Ah, nee, das ist ja
ist die
Vulkankönigin. Um Gottes Willen. Ach ja, ich weiß aber, was du meinst. Habe ich dir das auch geschickt? Ich glaube, dir habe ich es nicht geschickt, sondern einer anderen Freundin. Ich weiß, worum es geht. War nicht irgendwie der William auf irgendeiner Preisverleihung und da war die Emilia Clarke anwesend, die ja die Khaleesi war?
Genau, es ist keine Preisverleihung gewesen, sondern die Emilia Clarke ist gemeinsam mit ihrer Mutter, der Jennifer, vom Prinz William mit dem Orden des britischen Empire ausgezeichnet worden. Also die ist praktisch zur Dame geschlagen worden. Und zwar für alle, die Emilia Clarke jetzt nicht kennen, die ist vor allem bekannt für ihre Rolle der Daenerys Targaryen in der Verfilmung der Erfolgsromane von R.R. Martin, das Lied von Eis und Feuer, besser bekannt als Game of Thrones. Und Hintergrund des Ganzen ist, dass die Emilia Clarke 2011, kurz nach dem Abschluss der Dreharbeiten zur ersten Game of Thrones Staffel, eine Gehirnblutung erlitten hat und da ziemlich lang im Krankenhaus war und sich da ein bisschen alleingelassen gefühlt hat. Und auch nach der Entlassung war das wohl alles recht schwierig für sie. Und deshalb hat sie gemeinsam mit ihrer Mutter eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet, die sich der Unterstützung von Menschen nach Gehirnblutungen und bei Gehirnerkrankungen widmet. Und dafür ist er eben jetzt geadelt worden.
Ah, okay. Ja, doch, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Sache.
Ja, finde ich auch. Habe ich jetzt auch so nicht gewusst, dass die sich dafür engagiert. Die war wohl hin und weg, den Prinz William mal getroffen zu haben. Schöne
Sache.
Ja,
der William war halt natürlich wieder alleine anwesend, das habe ich auch gesehen. Aber die Emilia Clarke und die umstehenden Damen haben sich da sehr drüber gefreut.
Ja, genau. Schön, schön.
Jetzt geht's aber nach Dänemark,
genau,
oder?
Jetzt geht's zu den dänischen Sparfüchsen, die ja eigentlich gar keine Sparfüchse sind. Denn
nee, ich wollte es gerade sagen. Weil die Mary hat doch einen relativ teuren Geschmack.
Erstens das und zweitens haben dänische Zeitungen berichtet, dass die Margarete 2023 pro Tag 169.916 dänische Kronen pro Tag ausgegeben hat. Und das sind umgerechnet 22.784 Euro. Das ist eine Steigerung von mehr als 33% zum Vorjahr. Aber das Ganze hat auch eine ganz, ganz logische Erklärung. Und zwar gibt's Renovierungsarbeiten am Schloss Marsalienborg und deswegen ist das alles so teuer und deswegen wird da so viel Geld ausgegeben.
Ja, also dazu kann ich nur sagen, spart mal ein bisschen mehr, weil es ist nicht so, also es ist die Inflation ist da, ja, aber die Steigerung ist trotzdem natürlich schon eine krasse.
Ob die Königin Margrethe auch endlich ihren Inflationsausgleich bekommt?
Also ich habe heute beim Bäcker 13 Euro bezahlt.
Wow.
Warte mir. Wow, das ist ja richtig bourgeois.
Alles ganz schön teuer.
Alles ganz schön. Ja, voll.
Alles
voll.
Ganz schön teuer.
Weißt du was? Und ich war auch gestern total schockiert, weil gestern war ich im Lidl und ich habe mich im Studium von ganz, ganz viel Pasta mit Pesto ernährt. So als arme Studentin. Und damals, weiß ich aber noch, habe ich mir schon manchmal das Barilla-Pesto gegönnt. Und weißt du, was das Glas Barilla-Pesto jetzt kostet?
Nein.
3,60 Euro.
Wow.
Also das könnte ich mir jetzt, als wenn ich jetzt studieren würde, ich könnte mir das nicht mehr leisten.
Ja, gut, aber auch wir als Studenten oder auch jetzt geben nichts so viel aus wie die dänische Königin pro Tag. Um nochmal aufs Thema zurückzukommen. Wir wünschen der Margarete viel Spaß
ja.
für die nächste Zeit.
Und den Inflationsausgleich.
Und den Inflationsausgleich. wann kommt der jetzt auf der April- oder auf der März-Bezüge-Mitteilung? Ich weiß es nicht. Aber das wird ja auch kontrovers.
Also auf der März war er nicht dabei.
Stimmt, da war er nicht dabei. Ja, es wird ja auch kontrovers diskutiert, wann es den endlich gibt.
Ja.
Ich möchte euch jetzt nochmal darauf hinweisen, uns Fragen zu stellen, bitte, bitte, bitte.
Ja.
Wir leben von Fragen. Fragen sind unser Benzin.
Ja.
Und wäre schön, wenn da noch die eine oder andere Frage eintrudeln würde.
Ja, auf jeden Fall. Und wo das alles möglich ist, seht ihr in den Shownotes und auf Insta auf jeden Fall.
Genau, gut.
Wunderbar.
Dann würde ich sagen, haben wir es für heute.
Bis zur nächsten Folge.
Macht's gut.
Danke, ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge Royal Watch angekommen.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch.
Bis dahin folgt uns auf Instagram unter royalwatch_derpodcast, um keine Neuigkeiten zu verpassen.